Wir verleihen den Preis jetzt. Daraus entnehmen zum zweiten Mal. Er trägt den Namen des visionären niederländischen Supervisors Cornelis Franz Wieringa. 1927 bis 1992 erlebt. Als Brückenbauer zwischen Theorie und Praxis prägte er mit seinem humanistischen Ansatz die Entwicklung der Supervision in Deutschland und in den Niederlanden nachhaltig. Wieringas Vermächtnis lebt in seinem Beratungsansatz weiter. Achtsame Beobachtung, respektvolles Feedback und eine Haltung, die neben professionellem Wachstum immer auch Raum für Lebensfreude lässt. Diese Balance bei ihm aus Tiefe und Leichtigkeit bildet den Wertkompass für die Arbeit der Stiftung Supervision. Der Förderpreis 2025 geht an Tina Heidmann und Henning Schnieder für ihren wegweisenden Podcast Überblick. Sie nutzen ein Medium, das die Diskurskultur der Supervision ins digitale Zeitalter überträgt und bereichert.
Überblick, der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Verleihung des Wieringer Förderpreises prämiert die Stiftung Supervision herausragende Initiativen, die einen besonderen Beitrag zur Beratung im Kontext von Mensch, Arbeit und Organisation leisten. Auf diese Weise erfüllt die Stiftung einen ihrer zentralen Zwecke, nämlich die Förderung der Weiterentwicklung von Supervision und arbeitsweltlicher Beratung, sowohl in Theorie als auch hier in diesem Fall in Praxis, dass man eben auch dort entsprechend sich weiterbilden und weiterentwickeln kann. Und es dient natürlich auch der Stärkung der Qualität der Supervision. Wir zeichnen heute ein Projekt aus, das diesen Anspruch auf besonders innovative Weise verkörpert und ihn in die von Technisierung durchgedrungene Gegenwart trägt. Der Preis, das hatte ich ja schon genannt, ist nach einem Mann benannt, der selbst ein Wegbereiter war, Cornelis Franz Wieringa. Er war Hochschullehrer, Psychologe und Sozialarbeiter und er war eine Persönlichkeit, die offenbar Spuren hinterlassen hat bis heute. Zeitzeugen beschreiben ihn als einen besonderen Ausbilder, der weniger durch Anleitung als vielmehr durch seine Haltung wirkte. Er schuf Räume für Entwicklung, verband Ernsthaftigkeit und Humor und brachte auch Leichtigkeit in die Supervision. Der Förderpreis steht somit in der Tradition eines Mannes, der für Pioniergeist, Tiefgang und Offenheit gleichermaßen stand. Diese Traditionen setzen nach unserer Meinung, nach Meinung des Stiftungsrats, die Preisträger auf ihre Weise fort. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Tina Heidmann und Henning Schnieder vorstellen zu können. Die beiden sitzen hier vorne. Vielleicht einmal kurz aufstehen und Sie zeigen sich mal, dass Sie sich mit. Vielen Dank, dass ihr auch mal sichtbar seid. Beide vereinen in ihrer Biografie berufliche Praxis, akademische Lehre und wissenschaftliche Forschung. Drei Aspekte, die wesentliche Beiträge zur Weiterentwicklung unserer Profession leisten. Tina Heidmann begann ihren Weg als Erzieherin, studierte Sozialpädagogik sowie im Masterstudium Supervision und Beratung, forschte als Fulbright-Stipendiatin und sammelte wertvolle Praxis in der Sozialarbeit. Heute ist sie freiberufliche Supervisorin in eigener Praxis und zugleich Lehrkraft an der Universität Bielefeld, wo sie ihr Wissen, ihre Erfahrung in die Ausbildung neuer Supervisorinnen und Supervisoren einbringt. Henning Schnieder führte der Weg über eine Ausbildung zum Polizeikommissar und zum staatlich anerkannten Sozialarbeiter in die Supervision. Nach dem Abschluss als Diplom Verwaltungswirtschaft entschied er sich für soziale Arbeit und absolvierte ebenso ein Masterstudium in Supervision und Beratung. Heute wirkt er als Lehrkraft an der Hochschule Emden-Leer, also er hat einen weiten Weg gehabt, um hierher zu kommen, sowie als freiberuflicher Supervisor und Leiter von Weiterbildung, unter anderem in der Traumapädagogik. Im März 2023 starteten Tina Heidmann und Henning Schnieder den Podcast Überblick Supervision. Monatlich laden sie Gäste ein, um zentrale Themen unserer Profession zu diskutieren. von Haltung und Charme über Gruppendynamik bis hin zu Containing. Sie öffnen damit den Diskursraum der Supervision und der Beratung für ein breiteres Publikum und machen Wissen zugänglich jenseits von Seminarräumen, Fachzeitschriften direkt auf das Smartphone. Ihr gemeinsames Projekt greift eine wichtige Frage auf. Wie kann die Supervision im Zeitalter der digitalen Transformation ihren Kern bewahren und gleichzeitig ihre Zielgruppen auf neuen und vielleicht ungewöhnlichen oder zumindest anderen Wegen erreichen? Podcasts sind orts- und zeitunabhängig, sprechen nicht nur jüngere Zielgruppen an und senken die Schwelle zur inhaltlichen Auseinandersetzung, zum Beispiel beim Spaziergang im Alltag. Aktuelle Entwicklungen, Praxiserfahrungen und Forschungsergebnisse können zeitnah, dialogisch und persönlich vermittelt werden. Bei den beiden bleibt es aber nicht dabei. Darüber werden wir gleich nochmal auch im Podcast reden. Sie haben zumindest auch den Podcast teilweise innovativ in ihre Lehre integriert. Anstelle klassischer Hausarbeiten haben Studierende die Möglichkeit, eigene Podcast-Inhalte zu konzipieren. Ein Ansatz, der ganz im Sinne Wieringers Eigenständigkeit, Reflexion und Kreativität fördert. In einer Phase, in der die digitale Transformation auch von unserem beruflichen Umfeld nicht Halt macht, stellen wir uns als Supervisorinnen und Supervisoren, Beraterinnen und Berater die Frage, wie bewahren wir die persönliche Begegnung, den Kern unserer Arbeit und wie lassen sich digitale Medien sinnvoll ersetzen? Tina und Henning geben eine Antwort. Podcast wie Überblick Supervision machen Themen und Diskurse hörbar und zugänglich. Sie nutzen die digitalen Möglichkeiten nicht als Ersatz, sondern als Bereicherung. Ihr Podcast stiftet Gemeinschaft und fördert fachliche Auseinandersetzung. Gerade weil Sie die Haltung und der Supervision in den digitalen Raum übersetzen, wird Ihr Beitrag so wertvoll und zukunftsweisend. Der Mensch bleibt dabei im Zentrum. Technische Innovation erweitert die Möglichkeiten, aber die Qualität der Begegnung bleibt das Wesentliche. Für Ihr Engagement zur Supervision und Beratung verleiht die Stiftung Supervision den Cornelius F. Wieringer Förderpreis 2025 an Tina Heidmann und Henning Schnieder. Vielen Dank. An dieser Stelle nochmal herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast-Gespräch. Also heute drehen wir die Rollen rum, das hatte ich ja schon angekündigt. Normalerweise führen Tina und Henning das Gespräch in ihren Podcast. Heute werde ich das tun und viele Fragen stellen und natürlich auch versuchen, sie als ZuhörerInnen einzubinden und wir ein bisschen genauer hinschauen. Jetzt muss ich natürlich nochmal nach dem Preis fragen. Wie geht es euch mit dem Wieringer Förderpreis?
Was sagt man dann? Also jetzt gerade, wo wir hier sitzen und anfangen zu podcasten, besser. Vorhin wurde mir ein bisschen warm.
Okay. Mhm. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich sehr. Bin jetzt gespannt.
Ja. Also ich finde, die erste Frage liegt auf der Hand. Was hat euch dazu bewogen, diesen Podcast zu initiieren? 2023 habe ich erzählt, habt ihr begonnen, die Aufnahmen zu machen, im Hochschulkontext, wenn ich das richtig verstanden habe. Was waren so eure Beweggründe?
Also ich glaube, ja, ich fange mal an, da ein bisschen auszuholen. Tatsächlich, wir waren bei einer Tagung reflexive Supervision an der Uni in Bielefeld, die erste nach Corona, und haben uns das erste Mal auch seit langer Zeit da wieder gesehen. Und es war ein Rahmen, in dem ganz viele richtig tolle Beiträge, also Forschungsergebnisse präsentiert wurden, unter anderem von Personen, die jetzt auch hier im Publikum sind. Doro Lebeda, Volker Werpuski haben vorgetragen. Und ich weiß auch noch, dass Peter Konzen da war, der was zu Ericsson erzählt hat. Und ich dachte noch so, während er redete, ach, wie toll, ne? Und dieses ganze Wissen, was jetzt hier so präsentiert wird, das hören nur wir, die jetzt hier sind und kein anderer. Und wie schade das ist. Und habe dann zu Henning, der neben mir saß, gesagt, eigentlich müssten wir einen Podcast machen. Und das war so eine Schnapsidee aus dem Moment heraus. Und dann dachte ich weiter drüber nach. Und in der Pause habe ich gesagt, ey, lass uns doch wirklich einen Podcast machen. Und Henning so, boah, nee, kann ich nicht. Und die Technik. Aber ich gesagt, ist egal, ich mache die Technik. Und dann haben wir noch ein bisschen nachgedacht und dann haben wir es einfach gemacht. Und es hat dann, ich glaube, noch drei, vier Monate hat es gedauert und ist auch nur zustande gekommen, weil wir an der Uni Bielefeld sehr tatkräftige Unterstützung gefunden haben. Die haben nämlich eine große Abteilung, die Medienpraxis, inklusive Geräteausleihe. Und ich habe einfach Kontakt aufgenommen und gesagt, wie kann ich das umsetzen? Und dann haben die mich tatkräftig unterstützt. Die haben das Jingle gemacht. Die haben mir gesagt, wie geht Podcasten? Die haben ein Studio, ein Podcast-Studio, wo wir auch angefangen haben, die Aufnahmen zu machen. Die haben mir erklärt, wie man schneidet. Und ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Die haben auch heute die Technik für diese mobile Aufnahme bereitgestellt. Also ohne die tatkräftige Unterstützung hätte das nicht funktioniert. Mhm.
Ja, also ich musste gerade dran denken, ich habe es, um ehrlich zu sein, als du das zu mir zum Mittagessen sagtest in der Uni, immer noch für eine Schnapsidee gehalten. Wobei du ja den Köder ausgelegt hattest mit der Technik, weil ich bin ja gestern, habe die Technik probiert und ich merke, wenn ich was mit Technik zu tun habe, werde ich müde. Also mein Gehirn schaltet richtig ab. Aber ich habe gemerkt, dass du es ernst meinst, als ich dann ein paar Tage später eine Mail von dir bekommen habe, wo schon alles genau drin stand, so Abläufe, was wir machen müssen, wer uns unterstützen kann. Und dann dachte ich mir, oh, die Tina meint das ernst. Und dann bin ich ins Nachdenken gekommen und habe dann aber zunehmend Lust an der Idee empfunden. Und dann ging es ja los mit Jingle, dann haben wir uns in der Uni getroffen zum Fotos machen, glaube ich.
Ne? Ja. Auch die Medienpraxis, die haben
auch Fotos die Medienpraxis gemacht. Genau.
Das Logo haben die auch gemacht.
Ja. Ja.
Bevor jetzt alle müde werden von der Technik, könnt ihr nochmal, also das würde mich persönlich tatsächlich auch interessieren, weil viele denken ja irgendwie auch drüber nach, mal selber so einen Podcast zu machen. Ist das technisch sehr anspruchsvoll, aufwendig? Muss man da ein Studium für machen oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so aufwendig. Ich habe das auch mir viel schwieriger vorgestellt, als es am Ende war. Und wir sind ja jetzt mittlerweile auch so weit, wir machen viel eigentlich über Zoom. Ne? Mhm. Also was man braucht, ist ein Mikro, was gut ist, sodass das, was in den Computer reingesprochen wird, dann auch eine ansprechende Qualität hat. Und dann kann man es eigentlich über Zoom richtig gut aufnehmen. Das ist völlig unproblematisch. Dann muss man es schneiden mit einer Free, also mit so einer Software, die man frei runterladen kann. Audacity nehme ich dafür. Und eigentlich war es da schon dann Leute, mit denen man gut sprechen kann. Mhm. Mehr braucht es nicht. Ne? Und dann braucht man natürlich eine Plattform, auf der man das veröffentlichen kann. Das machen wir über Podigy. Auch das ist nicht so kompliziert. Also kann jeder.
Zu den Inhalten. Sie hat eben berichtet, wie so die Idee kam. Aber ich stelle mir vor, dann braucht man ja doch irgendwie auch eine Vorstellung, wie es dann ganz konkret eben ausgestaltet werden soll. Also ob man, weiß ich nicht, irgendwie referiert oder Gäste interviewt. Also wir leben ja in so einer Zeit, wo wir auch mit so einer Flut an Podcast-Formaten konfrontiert sind. Also diejenigen, die so Streaming-Dienste haben, die wissen, dass das sind also wahrscheinlich mehrere tausend allein deutschsprachige. Also was sozusagen, war das ein bewusster Prozess oder habt ihr einfach angefangen und habt den ersten produziert?
Also die Idee, dass wir Gäste, Gästinnen einladen, die stand von Anfang an und dass wir vor allem dort den Raum hingeben wollen. Also dass wir vor allem Interviewende sind und uns sozusagen damit selbst weiterbilden. Das war ja so ein bisschen die Ursprungsidee. Ne? Also wie kriegen wir das hin, dass wir gut in Kontakt sind und uns über Gäste, Gästinnen in der Profession, Supervision auch am Ball bleiben und vertieft in Themen einsteigen können.
Ich glaube, ich in Erinnerung. Das mit der Weiterbildung war so dein Ding, aber ich habe gedacht, ich möchte gerne Wissen bewahren. Also ich möchte gerne, dass das erhalten bleibt. Es gibt sehr viele Menschen mit sehr, sehr viel Erfahrung und mit sehr, sehr viel Wissen. Und wie kann man das erstens an die breite Masse auch weitergeben und wie kann man es erhalten? Mhm. Und das war mein Antrieb.
Jetzt habt ihr ja inzwischen, wir haben eben drüber gesprochen, den 25. Beitrag veröffentlicht. Seht ihr da eine Entwicklung?
Also ich würde sagen, also man wird natürlich von Podcast zu Podcast souveräner. Obwohl wir ja auch rausschneiden können, merke ich immer am Anfang trotzdem noch, dass ich aufgeregt bin, bevor es losgeht. Obwohl ich weiß, wir können ja jeden Verhaspler am Ende rausschneiden. Aber ich mit zunehmender Zeit würde ich sagen, dass mir meine Rolle klarer geworden ist. Also ich bin klarer darin, dass ich jemanden einlade und eher interviewe und nicht wie in der Hochschule vor allem Wissen präsentiere. Dafür habe ich auch ein bisschen gebraucht, um mich da drin zurechtzufinden.
Also selber mitreden.
Mitreden, ja. Genau. Bei Themen, wo ich sagen würde, da kenne ich mich auch gut mit aus, mal die Klappe zu halten und reden zu lassen.
Ich weiß nicht, so viel hat sich irgendwie nicht verändert für mich. Ich weiß nicht. Ich hatte da also von Anfang an eine sehr konkrete Idee, wie ich es haben will. Mhm. Und so haben wir es eigentlich dann gemacht.
Wie wählt ihr Themen und Gäste aus? Wie kommt ihr dazu?
Ist eher so Brainstorm-mäßig, ne? Also, dass Tina sagt oder ich sag, ich habe gerade was gelesen von einem Autor, von einer Autorin, das könnte ein spannendes Thema für einen Podcast sein. Also für mich ist immer wichtig, dass mich das Thema interessiert, mich selber.
Ja, das würde ich auch so sehen. Also manchmal ist es auch, dass man sich mit etwas selber gerade auseinandersetzt, ne? Das weiß ich nicht, dass es auftaucht zum Beispiel in einem Prozess. Also ich weiß noch, dass wir das Thema Angst, da wollten wir unbedingt drüber sprechen, dass wir länger geguckt haben, wen können wir dazu einladen, wer kennt sich aus, wer hat was veröffentlicht. Und das ist mir in verschiedenen Supervisionssettings begegnet, dass ich das Gefühl hatte, hier geht es irgendwie um Angst. Und dann wollte ich darüber sprechen und mich damit beschäftigen auch.
Mhm. Ich hatte es ja angekündigt, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, jetzt.
Ich
muss das so vor das
Gesicht. Ja, also erstmal würde ich sagen, mir hat das viel Spaß gemacht damals. Ich denke, ich kann auch für den Robert Erlinghagen sprechen. Das war ein tolles Gespräch. Und meine Frage ist, wie viele Leute hören euch?
Also, ja, ich habe ja so eine kleine App auf dem Handy, in die ich das immer, wo ich das dann immer nachschauen kann. Ne? Der Podcast-Host Podigy stellt uns dann die Zahlen zur Verfügung. Und der unterscheidet zwischen Abonnenten und Hörenden, also Personen, die tatsächlich gehört haben, individuelle Personen, die gehört haben. Und das sind so rund 1.000 Personen im Monat ungefähr. Also diesen Monat, weiß ich nicht, waren wir bei, ich glaube, 1.200 bis jetzt so ungefähr. Das ist so die Schlagzahl. Also nicht, wir sind ja ein Nischen-Podcast, ne? Also kleine Menge.
Darum ist es so toll. Also 1.000 ist ja schon eindrucksvoll.
Wobei ich finde, also immer wenn ich die Zahl 1.000 höre, ich höre die nicht so oft, da denke ich schon manchmal, was hast du denn da erzählt? Ne? Also was hören sich ja tatsächlich 1.000 Leute an, und selbst nach dem Schneiden, wenn ich irgendwie nochmal einen Podcast von einem halben Jahr höre, denke ich dann manchmal trotzdem, was hast du denn da erzählt?
Ja, das denke ich aber auch. So, ja. Aber ich glaube, wenn wir da anfangen, jetzt total streng mit uns zu sein, dann können wir den Podcast nicht mehr machen. Ja, ja. Also weil wer will das dann hören, so perfekte Sätze oder perfekt ausformulierte Gedanken, dann kannst du ein Hörbuch kaufen.
Ja. Die Frage liegt, glaube ich, auch ein Stück weit auf der Hand, wenn ihr das jetzt nochmal so Revue passieren lasst, diese vielen, vielen Stunden sind, ich hatte das mal ausrechnet, das kann ja alles die KI mittlerweile, sind mittlerweile 34 Stunden, die man sich anhören könnte, wer denn interessiert ist an den Gesprächen. Jetzt unabhängig von der chronologischen Reihenfolge, ist denn irgendwie was besonders haften geblieben, wo er sagt, wow, da hat es eine Wendung genommen, mit der haben wir überhaupt nicht gerechnet, oder weiß ich nicht, irgendwas ist passiert oder ihr wart enttäuscht oder begeistert? Also gibt es so Anekdoten, was Anekdotisches, was ihr berichten könnt?
Also ich werde jetzt hier nichts über die Gäste sagen.
Okay. Ich hatte gehofft.
Nein, das meine ich nicht. Also ich kann nur sagen, ich habe aus jeder Folge immer was mitgenommen. Immer. Also ich habe immer was gelernt, ich habe was verstanden. Ich habe was über mich oder über das Thema oder über die Person oder über was auch immer. Irgendetwas ist immer passiert.
Also Anekdoten fällt mir vielleicht ein. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist in dem Podcast mit Markus Lohse. Da bin ich plötzlich weg. Ich habe ganz schlimm Nasenbluten gekriegt auf einmal im Studio in der Universität. Und mir ist schlecht geworden. Und dann hatte ich noch die komische Idee, meinen Kopf in den Nacken zu legen. Das hat dazu geführt, dass ich mich auch noch übergeben musste auf dem Klo. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Anlauf, bis ich Tina gesagt habe, ich kann nicht mehr, geht nicht mehr. Und habe mich dann vor die Universität Bielefeld gelegt und mich abholen lassen. So, ja, das war so ein.
Ja, das war tatsächlich eine ganz schräge Situation. Und Markus und ich saßen da eher online und ich dann im Studio und ich immer, ich muss jetzt noch mal raus und gucken, was mit Henning ist und ne, braucht er irgendwas. Und dann haben wir den Podcast zu zweit zu Ende gemacht und es ist aber niemandem aufgefallen, dass Henning am Ende nicht mehr Tschüss sagt. Ne? Hat keiner nachgedacht.
Ich will trotzdem nochmal, es geht ja nicht um Gäste, aber um die Themen. Also sozusagen, wo sind vielleicht Themen gewesen, die euch besonders angesprochen, angehört, bewegt haben? Also sozusagen gar nicht so sehr, wer hat da jetzt gesprochen, sondern inhaltlich. Also ich habe ja vorhin in der Laudatio auch gesagt, es geht ja sozusagen auch so diesen Kern der Supervision da auch immer nochmal oder der Beratung der Arbeitsweltlichen so anzufassen. Also gibt es da was, wo ihr berichten könntet?
Also das Thema Scham und Beschämung finde ich total wichtig und das da hatte ich mich auch vorher schon mit auseinandergesetzt, aber das ist für mich auch deshalb eine wichtige Folge, weil da genau diese Themen auch nochmal auf eine andere Art und Weise verarbeitet werden. Und mit Louis Lowy habe ich mich auch viel beschäftigt. Ich habe das Buch gelesen und Heidrun Stenzel war damals auch ein Vortrag gehalten und ich habe so gedacht, ja, also bei dem kann ich nochmal anders andocken und ich kann nicht erklären, warum. Aber das war eine Folge, die war mir auch besonders inhaltlich nochmal wichtig. Ja.
Also kann ich anschließen. Ich habe nochmal das Üben von Beratung dadurch mehr in die, beispielsweise in den Seminaren für meine Studierende nochmal stärker in den Fokus gehoben. Also die Verbindung von Theorie und Praxis, das hat mir nochmal, keine Ahnung, so einen kleinen Spalt geöffnet. Und ich überlege gerade weiter, also einer der ersten Podcasts mit Elisabeth Rohr zum Thema Gruppen. Gut. Ich hatte das alles schon mal gehört von Frau Rohr, auch im Rahmen des Studiums. Und als ich das dann wieder gehört habe, ich glaube, ich habe es am Ende auch gesagt, ich bin danach irgendwie, ich weiß nicht warum, aber entspannter.
Wenn sie spricht,
wenn
ne?
sie spricht,
oh, geht mir
genau.
auch so. Ja. Ich kann ihr sehr gut zuhören. Mhm. Ja.
Da hinten gibt es eine Frage. Ich laufe mal hinter, damit wir das auch auf dem Mikrofon haben.
So. Ja, von mir auch erstmal Glückwunsch an euch beiden und danke für euer Engagement. Das ist toll, auch zu hören, die einzelnen Folgen. Ich habe mal eine Frage, Andreas. Du hast vorhin ja auch gesagt, dass der Podcast trägt Supervision ins digitale Zeitalter. Das klingt ja toll. Was heißt das? Meine Frage ist, ob das wirklich geht, was das eigentlich ist. Letzten Endes ist ja Sprechen so auch der Podcast flüchtig. Und denke immer, okay, Lesen ist eigentlich nach wie vor zentral. Podcast, jetzt euer, aber ja auch die vielen anderen, du hast gesagt, über 1000, wahrscheinlich sind es noch mehr. Man kann also wahnsinnig viel hören und hat dann den Eindruck, man weiß jetzt was. Die Frage, ist das wirklich so? Auf der anderen Seite könnte man sagen, irgendwie werden wir auch kollektiv immer döver, obwohl es so viel Wissen gibt. Also kurzum, ersetzt Hören, Lesen? Ich würde sagen, nein. Aber wie steht ihr so dazu und geht es wirklich? Also seht ihr das auch so, dass euer Podcast zum Diskurs, ja, oder zur Fortsetzung des Diskurses steht? Ich denke einerseits ja, andererseits habe ich irgendwie auch Zweifel. Würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht, wie ihr das einschätzt.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich versuch's mal. Also zum Diskurs anregen habe ich gerade gedacht, was wir uns beispielsweise mehr wünschen würden, ist tatsächlich dann schriftliches Feedback, also von Hörenden. Das ist sicherlich ausbaufähig, auf das man dann in weiteren Folgen wieder Bezug nehmen kann. Da bin ich mir aber auch unsicher, wie man das noch mehr anregt, als dann im Podcast das selbst zu erwähnen. Also das tun wir am Ende immer, bitte Kritik und Anmerkungen über gängige Kanäle. Und das ist schon so eine Schnittstelle, wenn das in die Richtung geht, die schwierig ist und ausbaufähig, möchte ich sagen.
Ja.
Glaube ich.
Also ich habe jetzt zwei Fragen da drin gehört, nämlich einmal, also was kann so ein Format generell und wie geht auf so eine Art und Weise Diskurs? Und ich würde sagen, dass ein Podcast das Lesen natürlich nicht ersetzen kann, natürlich nicht. Also wenn das so wäre, dann müsste ich ja nur Podcasts hören, um mich auf diese Folgen vorzubereiten. Das mache ich aber nicht. Ich muss ganz viel lesen, um mich auf die Folgen vorzubereiten. Und deswegen empfehlen wir auch immer so viel Literatur, worauf wir uns beziehen, damit Menschen, die das dann hören, das dann auch vielleicht nachlesen können. Weil das, was wir dann sagen, ist ja auch nur unsere Interpretation von dem, was wir gelesen haben. Also ja, so würde ich das verstehen. Eher als Anregung, nicht als Ersatz. Und genau, ein Diskurs finde ich immer schwierig. Der passiert ja dann zwischen drei Personen, die dann da etwas sagen. Und wenn darüber hinaus nicht das, also sozusagen, wie du schon gesagt hast, Henning, nicht weitergeht, also wenn dann nicht Resonanz kommt, dann hört es ja da auf.
Jetzt gibt es schon, das ist wunderbar, es gibt eine Reihenfolge. Ich laufe mal zu Ihnen.
So, ich halte es fest. Ich schließe mich mal an dieser Frage. Mich interessiert die Wirkung immer. Und ich fahre manchmal mit dem Auto eine halbe Stunde zur Beratung, dann höre ich den ersten Teil des Podcasts und dann den zweiten Teil. Und mir ist es vor 4 Wochen passiert, dass ich den Balint-Teil gehört habe und dachte die ganze Zeit, oh Gott, was mache ich da eigentlich in der Fallsupervision? Und war ganz damit beschäftigt und am Ende der Sitzung sagten die Leute, sie waren heute irgendwie so nachdenklich, was ist mit ihnen los gewesen? Also es gibt eine Wirkung und bin auf der Rückfahrt habe ich einen zweiten Teil gehört und war ganz versöhnt damit. Also ich finde, das ist die Antwort ein bisschen auf dich nochmal. Also ich finde die Wirkung auch nochmal eine Frage. Und ich ergänze mal noch, ich bin 25 Jahre in Balint-Gruppen und habe gedacht, den Podcast muss ich nicht hören, ich kenne mich aus. Ich habe durch diese Lebendigkeit des Podcasts nochmal andere Aspekte wahrgenommen, dieser Thematik. Und das finde ich generell spannend an diesem Podcast. Da passieren manchmal Dinge, denke ich, ach, guck mal, das ist ja interessant.
Ja, ich habe letztes Wochenende in Hamburg ein Modul geleitet, wo Studierende den Podcast vorgestellt haben. Und die haben auch gesagt, okay, wie interessant das ist. Und die spannende Frage war wirklich, das kann ich nebenbei machen, das höre ich beim Radfahren an, beim Bügeln an. an etc. Und dann war so, wollte die Kollegin etwas Konkreteres vorstellen, hat, ich finde es nicht mehr. Und dann war so die spannende Frage, na, kann man auch vielleicht mitschreiben oder sonstige Sachen machen? Und es war so interessant, diese neue Kultur, das eigentlich beiläufig zu machen und dann nachher drauf zu kommen, es fehlt etwas, aber gleichzeitig eigentlich diese alte Technik, so wie du sagst, schreiben und nachdenken etc. nicht mehr dabei ist. Und das ist für mich so eine spannende Situation heutzutage, was hat es mit dem Erkenntnisgewinn zu tun? Also ich denke, das Radio hat etwas anderes dabei da und die, auch die Aufmerksamkeit haben gesagt, ja, nach 20, 30 Minuten muss ich sowieso aufhören, weil dann bin ich nicht mehr bei der Sache. Aber so das Beiläufige, beim Radfahren sich das anzuhören, als Studierende finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Wir haben lange diskutiert dann in der Gruppe.
Wollt ihr da erstmal in Resonanz gehen? Jetzt gab es ja verschiedene Beiträge oder Robert?
Also zum Thema Wirkung, da bin ich anschlussfähig. Mir geht es nach einer Folge immer so, dass ich auf das Thema in der Supervision mehr achte. Also ich habe zum Beispiel auf die Folge zum Thema Angst, habe ich irgendwie wie von Zauberhand bei mir mehr Angstgefühle wahrnehmen können innerhalb der Supervision. Beim Thema Geschlecht mit Miriam Bredemann war das Thema auf einmal mehr da. Das ist dann manchmal auch wieder weg und ich muss es wieder vorholen, aber das hat auf mich persönlich, kann ich ja nur sagen, eine bestimmte Wirkung. Und da müsste man jetzt Hörerinnen fragen, also inwiefern das sozusagen bei Ihnen vonstatten geht. Und zum Thema Beiläufigkeit, das ist eine interessante Frage. Da würde ich dagegen halten, wenn ich so Studierende im Seminar habe, habe ich manchmal auch das Gefühl, die machen das beiläufig. So, ja, ist eine interessante Frage. Wie lange können wir uns fokussieren auf ein Thema? So, ja.
Robert, ich muss die Reihenfolge ein wenig einhalten.
Ja, auch von mir erstmal herzlichen Glückwunsch. Mich würde interessieren, ich habe jetzt gehört, von der Entstehungsgeschichte her ist es ein Podcast, der euren Interessen folgt. Also ihr macht Podcasts über Themen, die euch interessieren. Genau. Denkbar wäre ja auch zu überlegen, was interessiert denn unsere Zielgruppe und wer ist überhaupt unsere Zielgruppe? Und mich würde interessieren, ob das eine Rolle spielt bei euren Überlegungen.
Tatsächlich gar nicht. Also wir gehen nur nach unseren eigenen Interessen. Ja.
Ja. Robert, willst du dazu noch was erwidern?
Vielleicht als Ergänzung dazu, die sind bei uns beiden aber nicht immer dasselbe. Nee, das stimmt. Also das müssen wir schon manchmal diskutieren und uns auch ein bisschen streiten, ja. Was wollen wir drin haben und was nicht, weil da müssen wir ja dann einen Konsens finden, würde ich sogar sagen.
Ja, das reicht dann ja schon. Also die Auseinandersetzung reicht schon. Wenn wir dann noch überlegen, wer will was hören.
Sieht man das nicht, gerne.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Bei dem Thema Wirkung habe ich überlegt, ich kenne euren Podcast noch nicht, das werde ich jetzt gleich mal nachholen, morgen im Zug zum Beispiel. Und dieses Beiläufige kenne ich auch bei mir. Zum Beispiel mein Lieblingspodcast ist Alles gesagt von Zeit, da werden immer Gäste eingeladen und so weiter. Und was mich dann aber auch zu der Frage zurückführt, wie ist es mit der Dynamik der zwischen euch als Interviewer und der Gästin, dem Gast? Das finde ich immer bei Podcasts auch was ganz Bedeutsames, dass es so eine Leichtigkeit hat, Lebendigkeit. Das ist, du sagtest vorhin, dann kann man ja auch ein Hörbuch hören oder ein Lehrbuch lesen. Das ist was anderes und angeregt werde ich durch die Podcasts vielleicht nochmal was nachzulesen oder mich damit zu vertiefen. Als ich Ricarda Lang mal gehört habe, habe ich gedacht, ach ja, da lese ich nochmal was oder so. Aber diese Dynamik zwischen den Personen, die diesen Podcast produzieren, den dreien, das finde ich immer besonders interessant, wie die Passung ist, was das auslöst, was es bewirkt, auch was sich dann transportiert über dieses Medium, Handy, über Kopfhörer hören oder so. Da kommt was rüber, aber gelingt es immer, wäre für mich noch eine Frage. Oder es ist manchmal schwieriger mit einem sperrigen Gast zum Beispiel.
Hatten wir noch nicht. Sperrige Gäste hatten wir noch nicht. Also was rüberkommt, weiß ich nicht, weil wir sind ja in der aktiven Rolle. Was dann rüberkommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass immer etwas entsteht in dem Raum, in dem wir uns dann treffen, ob das jetzt online ist oder wie auch immer, da passiert immer etwas. Und hier ist ja schon eine Dynamik. Und die Person, die dazukommt, verändert die natürlich ein bisschen. Und das Thema, also worüber wir sprechen. Und das ist eigentlich immer interessant. Und ich glaube, auch immer lebendig. Also die Rückmeldung, die wir bisher bekommen haben, war, ach, das war ja ein angenehmes Gespräch. Also es scheint irgendwie doch zu gelingen, da gut ins Gespräch zu kommen mit den Personen. Und ich sehe auch ein paar unserer Gäste, die jetzt hier im Publikum sind, zu nicken.
Das würde ich schon mal, also hat von Ihnen schon mal jemand in einem Podcast teilgenommen?
Ja.
Ja? Ja, Volker, willst du mal kurz berichten, wie das war?
Ja, Volker, berichte mal kurz.
Ja, ich war sehr begeistert von dem Podcast, von dieser dynamischen Gesprächsatmosphäre. Das, was aber ich glaube, du, Henning, auch gerade gesagt hattest, die Frage, ja, wer hört denn das dann hinterher alles? Wie ist das eigentlich? Ich habe mir das jetzt nochmal selber mit einer KI transkribieren lassen, einfach um es für mich selber nochmal nutzen zu können. Das ist ja auch noch eine Chance in dieser digitalen Welt zu sagen, es ist nicht nur ein Moment oder ich finde es nicht wieder, sondern ich kann das ja einfach, ich habe natürlich euch vorher gefragt, weil das ja auch wieder eine Datenschutzproblematik ist, darf ich das eigentlich überhaupt in irgendeiner KI irgendwie so transkribieren lassen? Und habe das dann gemacht und fand aber diese Atmosphäre in diesem Gespräch einfach großartig und dachte, hups, wieso ist die Zeit schon rum? Nein, ich habe doch noch so viel zu sagen und es ist noch so ein tolles Gespräch und ihr habt so Fragen, auf die bin ich vorher nie gekommen. Also kann ich euch buchen für noch mehr Reflexionsgespräche oder so? Also es war eine tolle Erfahrung.
Da war eine Frage, genau.
Meine Frage ist recht profan und zwar, wenn ich richtig gerechnet habe, ist eine Folge etwa eine Viertelstunde oder wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Was ist der tatsächliche Aufwand für eine 1,5 Stunden Folge? Wie viele Stunden arbeitet ihr wirklich dran?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wird jeder von uns unterschiedlich beantworten.
Also mal sehen.
Ich die Technik mache und das Schneiden und das Vorbereiten ist der Teil, der ist natürlich dann bei mir. Das heißt, ich höre die Folge mehrmals, ne? Und dann geht das auch hin und her, weil die Gäste immer die Gelegenheit haben, bevor es dann freigegeben wird, nochmal drüber zu hören und zu sagen, boah, nee, also den Satz bitte doch einmal rausnehmen oder da habe ich mich verhaspelt oder da bin ich mir nicht sicher, fühle ich mich nicht wohl mit, nimm das raus oder so. Und dann habe ich schon einfach den Aufwand. Ne? Also solange wie die Folge ist, das höre ich mindestens 2-mal dann im Nachgang und schneide das nochmal. Und in der Vorbereitung natürlich bereiten wir uns auch inhaltlich nochmal vor. Und das Kommunizieren von Gästen, die wir einladen, ist natürlich auch Teil der Vorbereitung und das kostet auch ein bisschen Zeit, da einen Termin zu finden oder hin und her zu schreiben. Manchmal ist es auch so, dass Menschen erstmal, also die haben was zu sagen und die sagen das auch, vielleicht dann aber nur schriftlich und trauen sich vielleicht nicht so richtig in den Podcast zu kommen. Also es sind auch nicht alle Anfragen von uns angenommen worden. Ne? Also es gibt Menschen, die wir angesprochen haben, die gesagt haben, verweigern. Was hat das jetzt zu bedeuten?
Sagen Sie sich jetzt mal.
Also das war ja interessant. Das war jetzt interessant an der Thematik, wo wir gerade dran waren. Ne? Eingeladen, nicht eingeladen. Dann haben Sie sich gemeldet. War das eine Meldung? Oder? Da müssen wir noch drüber reden.
Nicht ausgestellt.
Ja.
Also bei mir kommt es auf das Thema an, was ich selbst vorbereite und wie tief ich da drin stecke. Also ich muss jetzt mal, also eine Folge wie Containing, das war ja mein Gast in Anführungszeichen, den ich eingeladen habe. Das war relativ easy, da habe ich mir ein paar Fragen überlegt, weil ich das selbst auch als Seminar anbiete, das Thema, da musste ich jetzt nicht viel vorbereiten. Das war relativ Freischnauze. So. Anderes Thema, über das wir mit Harald Pühl gesprochen haben, beispielsweise, da habe ich sein ganzes Buch vorher gelesen. Das waren also schon ein paar Stündchen mit Notizen und so weiter. Ganz am Anfang unseres Podcasts haben wir uns ja noch in Bielefeld getroffen. Da bin ich samstags morgens um 5 aufgestanden und von Bremen nach Bielefeld gefahren. Also das kam auch noch dazu. Ich weiß gar nicht, wenn ich das in Stunden umrechnen würde. Naja. Ich habe jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass es zu viel ist. Also das passt schon. Ja. Also Aufwand und Nutzen und das, was wir davon haben. So. Ja.
Trotzdem so Daumenwert?
Schwierig zu sagen.
Also 35 Stunden, hast du gesagt, waren Aufnahme?
Insgesamt, ja.
Also wenn wir 10 Aufnahmen im Jahr haben, also kann man also locker pro Aufnahme mit Vor- und Nachbesprechung, Vorbereitung halben bis dreiviertel Tag rechnen, Arbeitstag. Also kann man schon auch ein paar Supervisionsstündchen von verkaufen.
Ja, also ich würde sagen, für mich ist es ein Tag pro Folge, ein Arbeitstag mindestens.
Ich gucke nur, wenn noch Fragen da sind. Ich hatte jetzt noch so 2 Themenbereiche, dann müssen wir ein bisschen auf die Zeit gucken. Das eine, das haben wir im Prinzip schon so ein bisschen angerissen, die Frage nach der Community. Die interessiert mich tatsächlich persönlich auch so aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, die meisten kennen sie. Die Zeitschrift Supervision ist ja auch so ein Medium, in dem wir versuchen, eben innerhalb der Community auch bestimmte Themen auch zu adressieren. Und auch dort gab es immer wieder Diskussionen, wie kann man dort die Leserinnen und Leser und hier in dem Fall Zuhörerinnen und Zuhörer stärker einbinden. Und das ist eigentlich so eine Frage Richtung Publikum. Was würde denn motivieren, mehr Resonanz auf so einen Podcast zu geben? Also was hält davon ab? Also eben die Rückmeldung war ja toll zum Balint. Also wie sozusagen, wie könnte es gelingen, eigentlich da mehr, also genau diese Idee, da wird sozusagen eine Community stärker auch adressiert, die sich sozusagen untereinander dann auch austauscht. Also sozusagen auch nochmal euch natürlich gefragt, aber auch in die Runde, was wäre hilfreich, außer eben zu sagen, bitte schreibt mal was oder reagiert auf die Folge. Also da gibt es ja immer so eine Zurückhaltung und ich weiß nicht, Frau Wittig, Sie sehen die vielleicht auch bei der DSV. Also wie kriegt man sozusagen so in diese Rückkopplung schleifen? Also jetzt gerade bei diesem neuen Podcast-Medium, also sowohl ihr beide als auch nochmal das Publikum gefragt.
Also wir machen ja, was wir wissen. Und vielleicht ist das echt eine Frage an die, die es hören.
Ich weiß nicht, ob das eine tolle Antwort ist, aber ich glaube, das ist eine Illusion mit diesem Feedback. Das wird nicht funktionieren. Das Gleiche trifft uns bei der Zeitschrift. Also wir kriegen pro Heft vielleicht eine Rückmeldung. Mehr kriegen wir nicht. Und ich glaube, es ist so, dass unsere Profession so ist, dass sie viel nimmt. Aber dass ein Diskurs, eine fachliche Auseinandersetzung, dass wir dafür nicht den Rahmen haben. Und ich glaube, wir sind auch keine Profession in dem Sinne, sondern wir sind eine Community, die aber wenig, haben darüber vorgestern auch am Streittag gesprochen, die wenig fachliche Gemeinsamkeit haben, die tatsächlich einen größeren, stetigen, fachlichen Auseinandersetzung ermöglicht. Und in dem Sinne müssen wir, glaube ich, damit leben. Es ist ja, wir müssen uns eigentlich eher fragen, wie motivieren wir uns weiter? Bei euch ist das jetzt toll, ihr seid am Anfang mit dem Podcast, kriegt Resonanz. Aber ich spreche jetzt auch mal als jemand, der in der Zeitschrift mit dabei ist. Da ist eher die Frage, wie kriegen wir das hin, auch die eigene Motivation aufrechtzuerhalten und zu sagen, wie gehen wir eigentlich dauerhaft damit um, dass wir eben wenig Resonanz kriegen. Wir reden darüber über 10 Jahre und es wird nicht besser. Insofern glaube ich, dass das eine Realität ist, damit umzugehen.
Aber Medien werden ja auch konsumiert, eher. Also sowohl Zeitschriften als auch Bücher oder Podcasts, es wird konsumiert. Also man ist ja als Konsument nicht in der Pflicht, dann irgendwie zu reagieren darauf.
Und die Hörendenzahl ist ja auch eine Form von Resonanz, habe ich gerade gedacht. Also wenn wir jetzt nur 10 HörerInnen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch schon gesagt, dann kann ich lieber selbst einen Podcast hören. So.
Robert? Ja. Dem möchte ich mich auch gerne anschließen und die Ronny einerseits zustimmen, dass es wahrscheinlich eine Illusion ist, aber andererseits widersprechen, dass es nur ein Problem unserer Profession ist. Ich glaube, es hat damit nichts zu tun.
Ich glaube, die Resonanzräume sind einfach woanders. Also wenn wir in der Weiterbildung zum Beispiel mit unseren Studierenden sprechen, dann erzählen die immer, ach ja, ich habe den Podcast gehört und das war interessant oder ich habe hier in der Zeitschrift das und das gelesen und so, das findet in Intervision, in Kontrollsupervision, in der Weiterbildung und so weiter statt. Da finde ich, da gibt es schon Diskurs. Und ich selber kann nur sagen, ich lese oft was oder höre was und finde es irgendwie total interessant, es inspiriert mich, ich bin in der Supervision dann anders oder anders hellhörig. Ich weiß dann auch gar nicht, was also ich verstehe schon, dass man auch so eine Sehnsucht nach Rückmeldung hat. Aber ich weiß dann auch gar nicht, was passiert damit. Da kann ja kein Diskurs so richtig stattfinden.
Ich glaube, der Punkt ist wichtig. Man weiß nicht, was passiert damit. Genau, was machen die damit? Reden die dann darüber? Und was, wenn die sich dann da, wenn ich das dann nicht gerade biegen kann, was falsch verstanden wurde oder so? Ich glaube, das spielt eine Rolle.
Ja, ich habe einfach eine Meinung dazu. Ich bin branchenfremd, komme aus der Autoindustrie und es ist nicht immer gut, immer den Kunden zu fragen, weil der weiß sowieso nicht, was er will. Und ich finde diesen gesunden Egoismus zu sagen, wir definieren die Themen, wir definieren den Ablauf, damit gebt ihr dem Ganzen ja den Geist von dem Ganzen. Ne? Und was man aber natürlich trotzdem machen könnte und auch machen sollte, ich glaube, man kann sich schon, und das sucht ihr dann aber auch aus, aktives Feedback holen über auch Qualität, Ablauf, reden wir zu viel, reden wir zu wenig, kommen wir eher in die Richtung Qualität, aber inhaltlich, glaube ich, geht es genau eben darum, dass ihr das definiert. ne, und ihr euch das nicht zu sehr definieren lasst. Also ein Feedback-Loop ist immer interessant, aber der kann auch stark verwirren. Und deswegen, glaube ich, solltet ihr da, wenn ihr eine Idee habt, einen Geist habt, auch das Selbstbewusstsein haben und den Egoismus haben, das eben auch nach außen zu tragen. Und die Rückmeldungen werden euch dann Recht oder Unrecht geben, wobei da gibt es gar kein Unrecht. Wenn das euer Thema ist und es wollen nur 1000 hören, dann ist es eben so. Ne? Also von daher, ich würde es genauso machen.
Gibt es hier noch eine Wortmeldung?
Ich habe ja auch 20 Jahre eine Fachzeitschrift gemacht, OSC, ne? Und da war es auch so, dass wir natürlich uns selber immer Themen überlegen mussten. Was wir aber gemacht haben, wir haben im Voraus sehr viel Brainstorming-Themen da entwickelt und dann geschrieben, wir würden zu diesen Themen jetzt sammeln, aber mehr geht gar nicht. Also dass wir so direktes Feedback, ist sehr selten gewesen. Auch auf meiner Aufsätze habe ich selten direktes Feedback bekommen. Das machen die Leute nicht, die lesen halt und gefällt ihnen nur, es gefällt ihnen. Also das muss man, ich glaube, das ist ja auch ein gewisser Spaß, den man hat, dass man Ideen entwickelt und Themen in die Welt setzt und dann mal wartet, was passiert. Die Resonanz ist eigentlich in einem breiteren Feld, also in den breiteren Communities, dass die Leute einen dann irgendwie kennen und einen dann mal ansprechen, wenn man Glück hat auf irgendein Thema. Aber eigentlich muss man sich selber die Sache ausdenken. Oder man lässt es bleiben. Gell?
Aber ihr habt noch Spaß, so klingt es jedenfalls.
Ja, ja. Noch.
Ja. Jetzt muss ich mal gucken, gab es da noch ein Wort wegen der Reihenfolge?
Ja, nur kurz zum Feedback. Also ich genieße als Konsument, etwas zu genießen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man mich daran fragt, ob es mir gefällt, ich will nicht haben, dass sich die Produzenten nach meiner Meinung richten. Und mich regt es auf, dass ich sobald was konsumiere, einmal werde ich Feedback gefordert. Ich war jetzt eine Woche in Hamburg und habe fünf Touren gemacht und darüber soll ich bewerten und kriege besonders viel Feedback geben. Feedback. Ich genieße einmal nicht Rückmeldung zu geben, sondern Konsument zu sein und mich mit Positionen auseinanderzusetzen und nicht so das Gefühl haben, okay, das ist eine Positionierung. Deswegen danke, dass man das einfach stehen lassen kann.
Ich bin ja gleichzeitig der Zeitwächter. Ich nehme jetzt noch zwei Wortmeldungen dran und dann...
Ja, danke. Ich habe am Anfang verstanden, was ich überhaupt nicht im Blick hatte, dass ihr gesagt habt, das ist auch ein Archivieren, also es ist auch ein Bewahren wollen von dem, was gedacht wurde. Und von daher, klar gibt es eine Resonanz, das habt ihr ja gut vorgestellt bekommen, hier in diesem Resonanzraum, aber dass man eben auch im Nachhinein nochmal sagt, es gibt einen bestimmten Zeitpunkt, da hat es sich so rauskristallisiert, dass ein Podcast zur Supervision, also dieser digitalisierte Moment des Austauschs, auch festgehalten ist. Und was ist dann passiert, das finde ich ist auch viel wert, also ein Archiv zu haben. Danke.
Und dorthin. Genau.
Mir gehen drei Sachen durch den Kopf. Einmal, wir müssen aufpassen, weil wir, glaube ich, langsam verlieren, miteinander zu sprechen. Und zwei weitere Sachen, Resonanz geben, Feedback geben, haben zwei wichtige Aspekte. Einmal, es hat was mit Zugehörigkeit und Identität. Ja, es ist mir wichtig, ich gehöre dazu, zur Zeitschrift oder zu dem Thema oder Profession. Und ich möchte das... meinen Beitrag leisten, sind wir, haben wir. Und das Zweite ist, durch diese, sage ich einfach mal so jetzt sehr provokativ, die toxische Wertschätzung in der Kommunikation, dass in Resonanz geben, man dreimal jetzt überlegt, sage ich auch was Kritisches. Und das zum Beispiel hindert mich manchmal, Resonanz zu zeigen, weil ich möchte auch Dinge ansprechen, wo ich auch andere Aspekte zeigen möchte. Und ich weiß nicht, ob es immer gerne gesehen ist.
Dazu möchte ich herzlich einladen, das zu tun, was den Podcast angeht. Auf jeden Fall gerne kritisch.
Ich habe akustisch nicht verstanden, Entschuldigung.
Das macht nichts. Also ich möchte dazu herzlich einladen, also wirklich auch die Dinge, die einem quer gehen, das, was einem auffällt, was man nicht gut findet, auch zu sagen. Das heißt ja nicht, dass wir das so übernehmen, aber das ist ja Diskurs.
Ja. Genau, das würde ich auch nochmal, also ist ja keine starre Feedback-Regel, wir hören uns Feedback an und dann war es das so. Ne? Also wenn Diskurs anschieben wollen, dann gehört ja Also zur Meinungsfreiheit gehört ja dazu, dass ich mir dann auch die Gegenmeinung anhöre. Und dann wieder die Gegenmeinung und wieder die Gegenmeinung.
Und es, also es ist ja nicht so, dass wir nie Feedback kriegen. Wir kriegen schon E-Mails und wir kriegen auch Rückmeldungen über diese Social-Media-Geschichten und so weiter. Und das ist nicht immer alles nur positiv. Also es wird manchmal bemängelt, die Folgen sind zu lang, kann man nicht so gut hören oder an der und der Stelle ist das und das gesagt worden, das fand ich doof. Oder wie Tina sich da verhalten hat oder wie Henning sich da verhalten hat. Oder wie ihr das gemacht habt, finden wir nicht gut. Und dann reden wir auch drüber. Also wir tauschen uns dann dazu aus. Wie war denn das? Manchmal hören wir noch mal rein. Wie ist das gewesen? Und das hat auch ja, schon dazu geführt, an zwei oder drei Stellen, dass wir überlegt haben, müssen wir damit anders umgehen. Mhm. Und an anderen Stellen, wo wir gesagt haben, ist egal, machen wir einfach weiter wie bisher. Mhm. Gab auch.
Ja, vielen Dank euch beiden. Meine letzte Frage, ist das Experiment mit dem Live-Podcast geglückt oder?
Das sehe ich, wenn ich es heute Abend in den Laptop reinschiebe, die Speicherkarte, ob alles aufgenommen hat und wie der Ton ist. Sehen wir dann, ne?
Gut. Sonst brauchen wir noch einen Gast oder eine Gästin in den nächsten Wochen für
genau.
Das.
Genau. Ja.
Danke. Dann danke ich euch beiden sehr herzlich für das Gespräch. Ihr habt das letzte Wort und dann freue ich mich, dass wir hier eine halbe Stunde sprechen konnten. Tina, vielleicht willst du anfangen?
Also ich möchte mich erstmal herzlich bei der Stiftung bedanken für diesen Preis, für diese Auszeichnung, weil das ist ja eine Resonanz. Das ist besonders, damit haben wir nicht gerechnet. Das hat uns völlig umgehauen, dass das überhaupt irgendwie in so einer Community auch Anklang findet, dass es nicht nur irgendwie Studierende sind, die das hören, sondern dass es echt Kollegen sind. Mhm. Und das ist wirklich eine besondere Wertschätzung. Also da, also ich weiß noch, wie wir da gesprochen haben. Also ist mir wirklich ganz warm geworden, weil ich dachte, oh. Ja, also man ist Teil von etwas, das ist schon besonders. Und diese Form von Anerkennung, dafür möchte ich mich herzlich bedanken bei der Stiftung.
Da kann ich mich so anschließen. Ich habe gerade gemerkt, als du gesprochen hast, dass ich ein wenig rührselig wurde, als ich aber, also einmal daran und einmal an unser gemeinsames Projekt, und dafür dir nochmal vielen Dank, weil du hast es ja angestoßen und wir arbeiten jetzt seit fast 2 Jahren zusammen und haben uns zusammengerauft und arbeiten weiter zusammen. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Und ohne dich hätte ich es nicht gemacht, dann wäre es verpufft. Ja,
gut.
Ich habe noch eine Sache vergessen, die nicht zur Sprache kam, aber ich möchte es gerne sagen. Herr Weigern, Sie wissen das nicht mehr, aber wir kennen uns schon über 20 Jahre. Ich habe in der FH in Bielefeld damals die Grundausbildung Beratung bei Ihnen gemacht.
Da haben Sie ja viel gelernt. Ist das? Habe
ich. Naja, und das wissen Sie auch nicht. Ich habe damals mit einer Freundin zusammen, und ich weiß auch, dass wir waren in Schweicheln eine Woche, ne, zu dieser Selbsterfahrungswoche. Ja. Und ich habe an einem Abend zu der Freundin, mit der ich da war, gesagt, und ich werde mal Supervisorin.
Ja, schön.
Ja, und jetzt schließt sich für mich hier heute ein Kreis.
Gut, vielen Dank. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause. Im Anschluss geht es dann weiter mit dem Ehrenpreis. Dankeschön. Danke an
euch.
Das ist ja.
Ich glaub, wissen Sie gar nicht, nein, das ist ja nein, ewig her.
Ja, das ist ja ewig her, gell?
Ja. Sie hatten so viele Studierende.
Ja, ich war ganz anders. Aber es ist schön, dass es jetzt so
ist. Ist es zu leise für Sie?
Okay. Das verstehe ich, aber es ist anstrengend. Ja. Okay.